Willkommen zur zweiten Folge der dritten Staffel des Better Place Lab Podcasts. In der ersten Folge haben wir mithilfe zweier WissenschaftlerInnen ein genaueres Verständnis von Resilienz und ihrer Bedeutung für die Zivilgesellschaft und zivilgesellschaftliche Organisationen entwickelt. Und wir haben über die wesentlichen Resilienzressourcen gesprochen, also die Faktoren, die Organisationen helfen, Krisen abzuwenden oder zu bewältigen. Heute erforschen wir eine dieser Resilienzressourcen genauer, nämlich die soziale Bindung. Das heißt, das Miteinander innerhalb einer Organisation und das Netzwerk, in das sie eingebettet ist. Die These dazu? Resilienz geht nur zusammen. Und warum das so ist und wie das gemeinsame Bewusstsein entstehen kann, finden wir heute raus. Ich bin Josefa Knie, forsche im Better Place Lab zu Resilienz und habe die große Ehre und Freude, durch die Podcast-Staffel leiten zu dürfen. Das Better Place Lab ist ein Think-and-Do-Tank mit Sitz in Berlin, der Themen rund um die Zivilgesellschaft beforscht, fördert und stärkt. Und seit knapp einem Jahr befassen wir uns intensiv mit Resilienz. Dabei blicken wir konkret auf zivilgesellschaftliche Organisationen und ihren Beitrag zur gesamtgesellschaftlichen Resilienz. Und ich freue mich sehr auf das heutige Gespräch, denn zu Gast ist diesmal Marina Beermann. Marina leitet das Netzwerk Cosiety, Initiativen für eine resiliente Gesellschaft. Bei diesem Netzwerknamen liegt es eigentlich schon fast auf der Hand, dass wir miteinander sprechen sollten, aber da steckt auch noch mehr spannende Substanz dahinter. Cosiety ist ein recht junges Netzwerk aus bislang 8 gemeinnützigen zivilgesellschaftlichen Organisationen, die sich zusammengeschlossen haben, um sich einerseits gegenseitig zu unterstützen und andererseits ihre Kräfte zu bündeln, um sich für gesellschaftlichen Zusammenhalt und Resilienzförderung einzusetzen. Über diesen Fokus auf soziale Bindung innerhalb des Netzwerkes und in seinen Beziehungen nach außen möchte ich heute gern mehr erfahren. Aber bevor wir gleich inhaltlich starten, möchte ich dich erstmal ganz herzlich begrüßen und danke sagen, dass du dir die Zeit für dieses Gespräch nimmst. Hallo Marina.
Ja, hallo moin. Moin aus Hamburg.
Genau, Marina sitzt nämlich vor ihrem Computer in Hamburg, wo auch das Büro von Cosiety angesiedelt ist und ich bin wieder im Studio in Berlin und wir sehen uns hier digital, das kurz zur Orientierung. Und dann frage ich auch direkt mal los. Liebe Marina, Cosiety ist tatsächlich gar nicht dein erster expliziter Berührungspunkt mit dem Thema Resilienz. Du hast dazu auch schon wissenschaftlich gearbeitet, sogar promoviert und wenn du jetzt so zurückschaust auf die Jahre mit Resilienz, wann und wie hast du gemerkt, dass Resilienz für dich ein zentrales Thema ist und was verstehst du genau darunter?
Also ich glaube, es gibt zwei Ebenen, wo Resilienz in meinem Leben eine Rolle gespielt hat oder auch immer noch spielt. Zum einen beruflich als auch privat. Und beruflich habe ich mich das erstmal mit Resilienz beschäftigt, weil ich promoviert habe und ein Thema hatte, was mein Doktorvater aber gar nicht gut fand. Und dann war ich ein bisschen orientierungslos und habe viel Zeit in der Bibliothek verbracht und mich mit all den Dingen beschäftigt, die ich eigentlich nicht mich nicht mit beschäftigen sollte und habe dann durch Zufall einen Journal-Artikel gefunden und da ging es um Ecosystem Resilience und den habe ich gelesen, da habe ich vielleicht 10% von verstanden, aber dieses Prinzip, was dort beschrieben worden ist und analysiert worden ist, was führt eigentlich dazu, dass bestimmte Ökosysteme krisenhafte Veränderungen, Dürren oder Extremwetterereignisse zum Beispiel überstehen und wieder in ihren Ursprungszustand zurück geraten können und funktionieren können. Das hat mich fasziniert. Was macht diese Fähigkeit der Anpassung, der Widerstandsfähigkeit aus? Und dann habe ich mich auf die Suche gemacht, ob es dieses Prinzip, Gestaltungsprinzip von System der Resilienz auch für Unternehmen beispielsweise gibt oder Wertschöpfungsketten und habe da nicht viel gefunden, habe daraus meine Doktorarbeit kreiert, weil ich damals als Wissenschaftlerin in der Klimafolgenforschung gearbeitet habe und mich unter anderem mit Ernährungswirtschaft beschäftigt habe. Und da war meine These, dass insbesondere die Branche der Fischwirtschaft eigentlich eine hohe Resilienz ausgebildet haben müsste, weil die Unternehmen, die entlang der Fischwirtschaft oder der fischwirtschaftlichen Wertschöpfungskette agieren und auf den natürlichen Ressourcen des Meeres oder davon abhängig sind, dass die eigentlich gewohnt sind, sich an ständige natürliche Schwankungen anzupassen. Und da war die These, die müssten eigentlich viele Resilienzfaktoren ausgeprägt haben. Und damit habe ich mich dann beschäftigt. Und privat hat der Aspekt der Resilienz auch immer mehr Bedeutung in meinem Leben gefunden, weil so wie in dem Leben vieler Menschen, ich werde jetzt im März 42, blicke ich auch schon auf ein bisschen Lebenszeit zurück. Und in meinem Leben gab es auch schon die ein oder anderen Hürden und Schicksalsschläge. Und ich habe mich dann so rückblickend gefragt, was hat eigentlich dazu geführt, dass ich mich aus diesen krisenhaften Zuständen und Wendungen meines Lebens eigentlich gut rausmanövriert habe. Und dann habe ich festgestellt, dass es in meinem Fall vor allen Dingen sehr diverse und sehr stabile menschliche Beziehungen waren, die mir geholfen haben, auch bestimmte Netzwerke, ein Stück weit auch meine Vielfalt an Interessen und vielleicht auch beruflichen Erfahrungen, die ich bisher gesammelt habe und auch gewisse Puffer, die ich über die Jahre aufgebaut habe und unter anderem auch finanzielle Puffer, die es mir ermöglicht haben, mit diesen Veränderungen und Krisen gut umgehen zu können.
Also da kommt die soziale Bindung auch direkt im privaten Bereich ins Spiel. Gibt es noch eine Erkenntnis oder Erfahrung auf diesem Weg, sei es beruflich oder privat, die dich da mit Blick auf Resilienz besonders überrascht hat, wo du vielleicht gar nicht mit gerechnet hattest, dass das so ist?
Ja, ich würde sagen, vor allen Dingen in meiner wissenschaftlichen Auseinandersetzung mit Resilienz, weil als ich mich damals damit beschäftigt habe, was schon einige Jahre her ist, das war, glaube ich, so 2007 ungefähr, habe ich erstmals begonnen, mich wissenschaftlich mit Resilienz zu beschäftigen. Und weil ich auch immer im Nachhaltigkeitsbereich aktiv war, habe ich mich auch damit beschäftigt, inwiefern hängen eigentlich Resilienz und Nachhaltigkeit miteinander zusammen oder eben auch nicht. Und ein paar Jahre später wurde das dann auch so in der Scientific Community diskutiert, ist Resilienz die neue Form der Nachhaltigkeit? Und da war für mich eigentlich die größte Erkenntnis, dass der größte Unterschied zwischen Resilienz und Nachhaltigkeit der ist, dass Nachhaltigkeit immer ein Ergebnis eines gesellschaftlichen Aushandlungsprozesses ist. Nachhaltigkeit ist ja auch kein Zustand, sondern immer ein Prozess. Und das, was wir als gesellschaftlich wünschenswert und schützenswert erachten aus Nachhaltigkeitsperspektive, wie gesagt, immer ein Spiegelbild dessen ist, was für uns auch als Gesellschaft bedeutsam ist. Und der große Unterschied zu Resilienz ist, dass Resilienz nicht per se ein wünschenswerter Zustand ist. Systeme können hochgradig resilient sein, aber gesellschaftlich nicht wünschenswert. Ein Beispiel wäre eine Diktatur, die kann sehr resilient sein in der Art und Weise, wie sie konzipiert ist. Ob es gesellschaftlich wünschenswert ist, steht dann nochmal auf einem anderen Blatt Papier.
Ja, Florian Roth hatte in der ersten Folge auch von der sizilianischen Mafia als einem guten Beispiel für eine resiliente Struktur berichtet. Das fällt dann genau in diese Kategorie, würde ich sagen. Genau, du hast jetzt schon so ein bisschen deine verschiedenen Stationen erwähnt. Ich würde dich gerne noch etwas genauer vorstellen. Du leitest seit ungefähr jetzt 1,5 Jahren Cosiety und davor warst du Fachbereichsleiterin beim WWF und hast eng mit Unternehmen des Lebensmitteleinzelhandels zusammengearbeitet. Und davor, also bis vor 10 Jahren ungefähr, warst du in der Wissenschaft unterwegs, in der ökologischen Wirtschaftsforschung und hast zur Entwicklung von Resilienz in Unternehmen im Kontext der Klimakrise promoviert und gibst auch heute noch Seminare in diesem Feld. Das heißt, du hast schon aus ganz unterschiedlichen Perspektiven auf Organisationen, sei es in der Zivilgesellschaft oder in der Wirtschaft, und ihre Resilienz geschaut, was in unserem Gespräch uns bestimmt immer wieder mal begegnen wird, auch wenn wir heute ja vor allem auf euren Ansatz bei Cosiety schauen wollen. Und deshalb dazu auch direkt die nächste Frage. Du bist jetzt Geschäftsführerin von Cosiety und ihr nennt euch ausdrücklich ein Netzwerk für Resilienz, das verschiedene Initiativen für eine resiliente Gesellschaft verbindet. Erzähl doch mal, was dahinter steckt. Was ist die Idee von Cosiety und wie kam es dazu, dass sich 8 zivilgesellschaftliche Initiativen aus ganz unterschiedlichen Handlungsfeldern auf einen gemeinsamen Knotenpunkt beziehen, sich selbst zu einem gemeinsamen Knotenpunkt festziehen?
Ja, also Cosiety, hast du schon gesagt, ist eine neue Organisation. Offiziell existieren wir als GmbH seit April letzten Jahres, also 2023. Und gegründet sind wir aus, würde ich sagen, zwei Motivationslagen. Und das lag auch schon zeitlich gesehen weit vor dem offiziellen Gründungszeitpunkt. Und der eine Motivationsfaktor war der, dass der Stifter von Cosiety, Herr Dr. Michael Otto, ein erfolgreicher Unternehmer und langjähriger Philanthrop, schon viele gemeinwohlorientierte Initiativen gegründet, mitgegründet oder auch finanziert hat. Und die Überlegung war, warum fasst man diese verschiedensten Organisationen nicht zusammen? Warum verbindet man sie nicht? Du hattest es am Anfang so schön gesagt, Kräfte zu bündeln, sich gegenseitig zu verstärken und zu unterstützen und ein gemeinsames Dach oder ein Netzwerk zu bilden und quasi eine Form der Institutionalisierung zu finden. Das war die eine Motivation. Und diese Grundidee ist in Zeiten so 2020, 2021 entstanden und hat sich formiert. Und wie das bei allen Ideen dieser Welt ist, sie sind auch immer ein Spiegelbild der Zeit, in der sie entstehen. Und zu der Zeit hatten wir vor allen Dingen mit Covid zu tun, gesellschaftlich. Und das hat uns ja auch an einigen Stellen zerrüttet, auseinander driften lassen, gerade wenn es um die Diskussion ums Impfen ging. Und vor diesem Hintergrund haben die Leitenden der Initiativen damals sehr sorgeerfüllt auf die Gesellschaft geblickt und auch auf das, was das mit unserer Demokratie macht. Und all diese 8 Initiativen arbeiten im Bereich der SDGs, also der Sustainable Development Goals, und haben für sich auch erkannt, dass eigentlich ihre Arbeit darauf basiert oder voraussetzungsvoll ist in der Hinsicht, dass sie immer davon ausgehen und das auch benötigen, in einem stabilen, demokratischen Gefüge agieren zu können und darauf aufsetzend quasi ihre Nachhaltigkeitsanstrengungen umzusetzen. Und durch diese vielen Veränderungen, ob das jetzt eine globale Pandemie wie Covid ist, der Angriffskrieg Russlands gegen die Ukraine, die zunehmenden massiven Auswirkungen der Erderhitzung. Es zeigt uns, dass wir immer mehr multiple Krisen haben und dazu noch die Nachhaltigkeitsherausforderung. Und vor diesem Hintergrund ist der Gedanke entstanden, wir wollen uns gemeinsam auch für eine resiliente, für eine anpassungsfähige, demokratische Basis einsetzen. Das ist sozusagen der gemeinsame Nenner.
Und wieso dann gerade Resilienz als verbindendes Schlüsselwort? Wieso nicht Nachhaltigkeit oder sozialer Zusammenhalt oder Zukunftsfähigkeit?
Ich denke, dass Resilienz aus verschiedensten Gesichtspunkten das richtige Konzept ist. Denn Resilienz ist nicht risikoorientiert, sondern immer auf Schutzfaktoren, auf Ressourcen orientiert. Also stellt immer die Frage, was kann ich tun, um mich auf mögliche krisenhafte Zustände vorzubereiten, ohne ja genau zu wissen, was kommt und wann etwas kommt. Aber Wissen darum, es wird etwas passieren. Und Resilienz richtet den Blick auch weiter und ist sozusagen ein übergreifendes Konzept, was insbesondere jetzt in dem Kontext unserer Initiativen, die alle an den unterschiedlichsten SDGs arbeiten, quasi ein schönes übergreifendes Dach bildet und mit dem Fokus, dass unsere demokratische Ordnung nicht automatisch existiert, sondern auch dafür müssen wir uns einsetzen, dafür müssen wir arbeiten, weil das auch die Grundvoraussetzung ist, dass wir die Nachhaltigkeitsziele weiter verfolgen können.
Und wie steht es aus deiner Sicht jetzt gerade gegenwärtig um die resiliente Gesellschaft und wann wäre das Ziel einer resilienten Gesellschaft erreicht?
Ich würde auf jeden Fall sagen, dass es sich lohnt, gerade jetzt in unsere gesellschaftliche Resilienz zu investieren und das auch langfristig zu tun. Und wir müssen uns gesellschaftlich darauf einstellen, dass wir immer wieder mit sehr abrupten Veränderungen zum einen zu tun haben, als auch mit so schleichenden Veränderungen, die uns als Gesellschaft auffordern, uns zu transformieren. Und das ist eine enorm große Aufgabe und Anstrengung. Und von daher denke ich, sollten sich ganz viele Akteure mit Resilienz und der Frage, wie wir das gesellschaftlich fördern können, auseinandersetzen. Du hast auch gefragt, wann wäre das Ziel erreicht? Das Besondere an Resilienz ist, dass es nicht so etwas gibt wie einen Resilienzzustand. Also ich arbeite jetzt auf einen Zustand X hin und dann ist das Resilienzziel erreicht und wir können alle sagen, ach Gott sei Dank, jetzt sind wir resilient. Also es ist nicht wie ein Haus, was man baut und dann sagt man, so und jetzt ist es fertig, sondern Resilienz wird auch häufig als eine Fähigkeit beschrieben, wie zum Beispiel Flexibilität. Wenn man so nach Beispielen sucht, dann wird häufig ein Schwamm als Beispiel genutzt oder Bambus. Und ein Schwamm stellt ein ganz gutes Beispiel dar, um Resilienz, die Fähigkeit zu erklären, weil stellen wir uns alle mal einen typischen Schwamm vor, meinetwegen, mit dem wir in der Küche unser Geschirr spülen und wir drücken den zusammen, dann richtet der sich ganz schnell wieder in seine Ursprungsform zurück. Also er sieht relativ schnell wieder so aus, wie er vorher war. Und diese Fähigkeit, das wieder zurückgehen in seinen ursprünglichen Zustand, in der Materialwissenschaft spricht man von Elastizität oder auch von Resilienz, das ist genau diese Fähigkeit. Oder ein Bambus, der nicht wie andere Gehölzer, wenn es stark stürmt, würde eine Eiche vielleicht brechen, zersplittern oder umfallen. Nein, ein Bambus, der geht quasi mit dem Druck mit und sobald der Druck sich entfernt, richtet er sich wieder auf. Und diese Fähigkeit, das ist das, was wir auch gesellschaftlich brauchen. Und unser Resilienzverständnis meint, oder wir wären erfolgreich in einer gesellschaftlichen Resilienz, wenn wir es schaffen, all diese krisenhaften Zustände und Transformationsaufgaben zu bewältigen, ohne unsere demokratische Ordnung und unser gesellschaftliches Miteinander zu verlieren. Denn das ist sozusagen die Basis.
Du hattest das Bild jetzt vom Schwamm erwähnt oder dem Bambus. Die gehen ja beide immer wieder dahin zurück, wo sie herkommen. Und das ist ja bei Gesellschaft, zumindest nach unserem Resilienzverständnis, nicht unbedingt so. Wie würdest du das sehen? Geht es wirklich in den ursprünglichen Zustand zurück oder worum geht es bei Gesellschaft und Resilienz?
Die Beispiele, die ich genannt habe, habe ich gewählt, um einen Aspekt, also diese Fähigkeit, zu verdeutlichen. Aber in der Wissenschaft ist ganz klar auch analysiert worden, dass zu erfolgreicher Resilienz, also einem erfolgreichen Umgang mit Krisen oder externen Störungen, auch eine Anpassungsfähigkeit und vor allen Dingen Lernfähigkeit, also die Bereitschaft, sich auch weiterzuentwickeln, zu verändern, gehört. Und das sehen wir ganz klar auch, dass unsere Gesellschaft, es geht nicht darum, nach einer Krise, dass alles genauso gesellschaftlich zurückgeschraubt wird oder springt wie zuvor, sondern Gesellschaft ist hochdynamisch. Und wir sehen auch, dass unsere Demokratie muss sich auch weiterentwickeln und lernen, um resilient sein zu können.
Und was tragt ihr jetzt quasi als Society dazu bei? Was ist eure Aufgabe, damit wir uns die Arbeit nochmal besser vorstellen können? Was macht ihr konkret im Rahmen von Society, um Resilienz zu stärken, sowohl intern als auch nach außen in den einzelnen Organisationen und als Netzwerk?
Ja, also wir haben uns natürlich erstmal auch die Frage gestellt, was für ein Resilienzverständnis haben wir eigentlich und welche Möglichkeiten haben wir, um einen positiven Beitrag für eine resilientere, eine stabilere, demokratische Gesellschaft zu leisten. Und wir haben uns zum einen angeschaut, was gibt es für Resilienzprinzipien, die auch wissenschaftlich fundiert und verankert sind. Und was machen wir als Netzwerk? Was machen die einzelnen Organisationen? Und wir haben für uns 4 Resilienzfaktoren festgelegt, mit denen wir arbeiten und die wir fördern wollen. Und das ist zum einen die Transformationsfähigkeit. Das ist im Grunde genommen die Grundvoraussetzung, auch um Resilienz ausbilden zu können. Man braucht die Offenheit und die Bereitschaft, sich verändern und weiterentwickeln zu wollen. Es geht um Vernetzung, es geht um Empowerment und es geht um Diversität. Und wir haben uns zum einen angeschaut, vor dem Hintergrund dieser vier Resilienzfaktoren, welchen resilienzfördernden Beitrag leisten die 8 Initiativen, die Teil von COSIETY sind, und haben das auch ausgearbeitet. Das findet man auch auf unserer Website, die COSIETY-Website, wo dargestellt wird, welche der Tätigkeiten von den 8 Organisationen führen eigentlich dazu, dass zum Beispiel Empowerment-Maßnahmen gestärkt werden, wie zum Beispiel von Finland, die sich für eine Finanzbildung von Kindern und Jugendlichen einsetzen. Das wäre ein Beispiel. Oder von der Umweltstiftung Michael Otto, ein Projekt, was zusammen mit dem Deutschen Bauernverband und Landwirten und Naturschützern zusammen umgesetzt wird, um Biodiversität in die konventionelle Landwirtschaft zu integrieren. Das wäre einmal die Ebene, was machen eigentlich die Organisationen, die Teil von COSIETY sind, in Bezug auf diese 4 Resilienzfaktoren. Und gleichzeitig sind wir ein Netzwerk. Und das ist wahrscheinlich jetzt auch kein Geheimnis, nur weil man sagt, man ist ein Netzwerk, heißt das nicht, dass man auch eins ist. In dem Sinne, dass man das auch lebt und dass das wirklich atmet und lebt und man eine gemeinsame Identität hat und man spürt, ja, wir gehören zusammen, wir machen was zusammen, wir haben ein Wir-Gefühl. Das heißt, ich bin ja als Geschäftsführerin im Oktober 2022 gekommen und wir haben dann direkt unmittelbar 2 Monate später einen großen Netzwerk-Workshop gemacht oder ein Treffen, wo alle Organisationen mit allen Mitarbeitern, das waren so 70 Personen, zusammengekommen sind. Man muss sich das so vorstellen, die Initiativen kannten sich davor ein bisschen, aber es gab keine wirkliche Connection. Die Mitarbeitenden untereinander kannten sich nur zufallsbedingt. Man hat nicht sich ausgetauscht, es gab keine gemeinsamen Projekte. Das heißt, wir haben ganz von null im Grunde genommen angefangen. Und die Frage war natürlich, wie schafft man jetzt dort diese Vernetzung, dieses Zusammenwirken und Arbeiten? Und ein Element ist, dass wir sogenannte crossfunktionale AGs haben. Man muss sich das auch so vorstellen, dass die Initiativen unterschiedlich groß sind. Und das kennt vielleicht auch einige in zivilgesellschaftlichen Organisationen, dass man häufig mehrere Hüte auf einmal auf hat, weil es gibt halt nicht die HR-Abteilung mit 10 Leuten und 10 Leute, die Buchhaltung machen, und dann gibt es noch ein Team, was die strategische Ausrichtung bearbeitet. Und so haben wir also crossfunktionale AGs gebildet, zum Beispiel zu administrativen und Finanzthemen, oder alle Akteure, die im Bildungsbereich aktiv sind, kommen zusammen, alle Akteure, die in der Öffentlichkeit, Marketingarbeit, die Presseleute sozusagen, kommen zusammen. Und die tauschen sich also über die verschiedenen Initiativen Grenzen hinweg regelmäßig aus zu Themen und befähigen sich, haben Wissenstransfer und arbeiten auch an konkreten Themen zusammen. Also das heißt, in Bezug auf die Resilienzfaktoren, wir vernetzen uns, wir empowern uns, wir sind sehr divers aufgestellt und ein Stück weit transformieren wir uns auch durch diese Netzwerkarbeit. Du hast auch gefragt, was machen wir nach außen? Denn unsere Zielgruppe, die wir ja eigentlich erreichen wollen, ist die Gesellschaft. Und das ist natürlich eine große Aufgabe. Wie erreichen wir die Gesellschaft und wie schaffen wir es eigentlich, die Gesellschaft von innen heraus zu stärken? Und unser Ansatz ist der, dass wir sagen, wir brauchen mehr menschliche Begegnung von den unterschiedlichsten Menschen zu gesellschaftlichen Konfliktthemen. Und dafür haben wir bestimmte Formate entwickelt. Wir nennen das dann Dialog- und Resonanzformate, wo wir mit Bürgerinnen in den Austausch gehen und auch Expertinnen zu gesellschaftlichen Konfliktthemen. Und eines dieser Formate nennen wir den Co-Saturday, und das ist ein 2-jähriges Projekt, wo wir mit 100 Bürgerinnen über 2 Jahre zusammenarbeiten in einer bestimmten Art und Weise, Und wir lassen das Ganze auch evaluieren. Das ist aufgesetzt wie eine Medikamentenforschung. Das gibt es ja in Medikamentenforschung, dass es zwei Gruppen gibt. Eine Gruppe, die bekommt ein Medikament oder ein Treatment, eine Behandlung. Und die andere Gruppe denkt auch, sie würde das bekommen. Aber eigentlich ist es nur ein Placebo. Und diese Mechanik, die wenden wir in unserem Co-Saturday-Projekt mit den 100 Bürgerinnen auch an. Über 2 Jahre. Und wir lassen das kontinuierlich evaluieren, weil wir herausfinden wollen, ob das Treatment, also die Behandlung, das sind nämlich bestimmte eintägige Veranstaltungen, die wir dann mit den Bürgerinnen und anderen Akteuren zu gesellschaftlichen Konfliktthemen umsetzen, ob das einen Effekt hat. Also ob diese Thematisierung von in einer bestimmten Art und Weise von Konfliktthemen und diese menschliche Begegnung, was das macht und ob wir davon lernen können, ob wir Dinge ableiten können. Und wir arbeiten noch an anderen Konzepten. Ihr habt ja gehört, Co-Society gibt es auch noch gar nicht so lang. Im Oktober letzten Jahres, anlässlich des Tag der Deutschen Einheit, gab es in Hamburg ein großes Bürgerfest und da hatte Co-Society seinen ersten öffentlichen Auftritt. Und an diesem Tag oder an den 2 Tagen sind Hunderttausende von Bürgerinnen zu diesem Fest gegangen und wir hatten auch die Möglichkeit, mit sehr vielen Bürgerinnen in den Austausch zu gehen. Und daraus hin haben sich auch Ideen entwickelt, was wir zukünftig machen wollen. Und zwar wirklich face-to-face Bürgerdialoge in den verschiedenen Stadtvierteln von Hamburg. Und das Prinzip ist immer das, dass wir sagen, wir brauchen diese menschliche Begegnung und die Auseinandersetzung unterschiedlichster Menschen zu gesellschaftlichen Konfliktthemen.
Ja, menschliche Begegnung als ein Stichwort, das auch im Thema soziale Bindung inbegriffen ist. Darauf wollen wir ja heute auch genauer schauen. Deshalb, was würdest du sagen, mit Blick auf die Gesellschaft oder auch die Zivilgesellschaft, welche Formen von sozialer Bindung sind da wichtig?
Ich bin jetzt sicherlich nicht, ich bin ja Umweltökonomin und nicht Soziologin, aber jetzt aus meiner Perspektive würde ich sagen, dass es gemeinsame Wertvorstellungen sind, gemeinsame Ideale, gerade im zivilgesellschaftlichen Bereich. Das ist ein extrem hoher Treiber und Motivationsfaktor. Auch so ein, ich nenne das jetzt mal Bürgerverständnis, also das Verständnis, ich bin Teil eines größeren Ganzen, einer Gesellschaft, die bestimmte Werte und Überzeugungen teilt und verfolgt, also wie eine freiheitliche, demokratische Grundordnung. Und vielleicht auch so etwas wie ein Verantwortungsgefühl oder vielleicht ist auch Fürsorgepflicht da das bessere Wort für Menschen, die in meiner Umgebung sind. Also ob das jetzt auch über die Familie und Freunde hinaus, die Nachbarn sind, die Kollegen sind, Menschen in Vereinen, in denen ich aktiv bin. Das würde mir jetzt dazu einfallen.
Ich kann da ganz gut anschließen, weil wir uns in unserer Forschung mit Organisationen und der Resilienz von zivilgesellschaftlichen Organisationen vor allem beschäftigt haben und soziale Bindung da als eine von 5 übergeordneten Resilienzressourcen herausgearbeitet haben. Das kann man in der ersten Folge mit Donja Gielan und Florian Roth auch nochmal genauer nachhören, was die anderen 4 sind. Aber mit Blick auf soziale Bindung haben wir da auch mehrere Merkmale darunter versammelt oder herausgearbeitet, an denen sich genauer festmachen lässt, wie die soziale Bindung in einer Organisation ausgeprägt ist. Und das schließt auch ganz gut an das an, was du jetzt für Gesellschaft beschrieben hast. Das ist nämlich einmal ein respektvolles Miteinander innerhalb der Organisation, dann zum Zweiten ein Wir-Bewusstsein der Menschen in der Organisation, also das Gefühl, was Gemeinschaftliches zu tun, das Gefühl, an einem Strang zu ziehen. Drittens Solidarität untereinander, sich gegenseitig erstmal wahrzunehmen und dann aber auch vor allem gegenseitig zu unterstützen. Und viertens eine ganz dichte und stabile interne Vernetzung, das heißt, alle sind gut informiert, tauschen sich regelmäßig aus und so weiter. Und fünftens auch die Vernetzung mit anderen Organisationen, also Teil eines wirklich partnerschaftlichen, vertrauensvollen Netzwerks zu sein. Und unsere These dazu ist immer, wenn eine Organisation in diesen Punkten gut aufgestellt ist, hilft ihr das, mit Krisen gut umgehen zu können und stabil zu bleiben. Wie würdest du das sehen und wie habt ihr diese Aspekte bei Co-Society verankert? Beziehungsweise wie geht ihr dabei vor? Du hattest schon Cross funktionale Teams erwähnt, aber vielleicht kannst du das nochmal aufschlüsseln, was dir einfällt zu diesen 5 Aspekten oder wo ihr vielleicht auch Dinge anders seht.
Also erstmal würde ich voll zustimmen. Grundsätzlich, ich sehe da auch sehr viele Schnittmengen zu den Society-Resilienz-Faktoren, die wir für uns festgelegt haben, vor allen Dingen, wenn es um Vernetzung, Kooperation geht, Empowerment und auch Diversität. Was vielleicht ein bisschen fehlt, und da komme ich natürlich auch drauf, weil wir haben ja 4 Faktoren und der eine Faktor ist die der Transformationsfähigkeit oder Bereitschaft, weil wir uns da ja fragen, warum sollte man sich überhaupt bewegen? Warum sollte man überhaupt ein Wir-Verständnis entwickeln? Warum sollte man sich austauschen? Also was ist da die Motivation eigentlich? Und ich glaube, wir vergessen häufig, dass Transformationsbereitschaft, also die Offenheit für Veränderung ja nicht gegeben ist. Wir gehen davon aus, dass das da ist, aber das ist ja am Ende auch, also sie ist nicht automatisch da und es ist voraussetzungsvoll. Und deswegen würde ich sagen, dass die von euch identifizierten Aspekte auf jeden Fall einen hohen Match haben mit dem, was wir jetzt beispielsweise auch versuchen zu fördern und zu entwickeln. Aber wir auch im Hinterkopf behalten müssen, dass sie sich halt nicht verordnen lassen. Sie entwickeln sich, man kann das fördern. Sie können sich vielleicht auch verändern. Und was wichtig ist, man muss auch Zeit und Ressourcen haben, damit das möglich ist. Und du hast auch gefragt, wie vielleicht diese Aspekte bei Society selbst verankert sind. Und wenn ich nochmal auf den ersten Punkt gehe, das respektvolle Miteinander innerhalb der Organisation, da kann ich sagen, auch aus meiner eigenen bisherigen, sage ich mal, Berufsbiografie ist eigentlich das Vorbildhafte, das Entscheidende. Also so wie man selbst agiert, wirkt sich das häufig auch auf das Umfeld aus. Ich glaube, man sagt ja auch neudeutsch walk the talk, also dieses Vorbildhafte. Zu dem Aspekt des Wir-Bewusstseins der Menschen in einer Organisation, das ist natürlich ein extrem hohes Gut, weil es extrem identitätsstiftend ist. Ich habe das vorhin schon erwähnt, dass wir ja im letzten Januar das erste Mal so alle zusammengekommen sind, alle 8 Initiativen der Stifter, alle Mitarbeitende. Und genau solche Events oder Treffen, das entwickelt ein Wir-Gefühl, das entwickelt das, ich bin Teil eines größeren Ganzen. Und ich habe ja auch noch andere Kollegen, die haben zwar nicht den gleichen Arbeitgeber, aber uns verbindet etwas und wir haben ein gemeinsames Verständnis davon, was uns antreibt, unser Purpose. Vielleicht ist auch so etwas wie ein Branding, mit dem man sich identifizieren kann und ein gewisses Gefühl auslöst, auch etwas, was dieses Wir-Gefühl fördern kann. Und bezüglich der Solidarität untereinander, da würde ich sagen, ähnlich wie bei dem ersten Punkt geht es darum, wirklich zu beweisen, ja, wir sind wirklich solidarisch füreinander. Wir helfen uns, wenn es Finanzierungsprobleme gibt, wenn es Personalengpässe gibt. Und du hattest schon diese crossfunktionalen Arbeitsgruppen erwähnt. Das ist sicherlich etwas, was extrem hilft, sich zu vernetzen, regelmäßig im Austausch zu bleiben, auch eine gewisse Identifizierung von, wo gibt es Themen, wo wir Schnittmengen haben, die Menschen zusammenzuführen, ein bisschen zu helfen und die richtigen Strukturen und Prozesse zu schaffen, Räume zu schaffen, damit diese Menschen sich dann auch tatsächlich austauschen können und zusammenarbeiten können. Und das fällt mir so dazu ein.
Ja, cool. Und wieso glaubst du, dass genau diese Dinge, die ihr macht, euch besonders in Krisenzeiten stärken?
Weil in Krisenzeiten hat man meistens keine Zeit, erstmal nochmal ein Netzwerk aufzubauen. Und ein Netzwerk ist immer so etwas wie ein Sicherheitsnetz, weil je diverser ein System ist, umso resilienter ist es meistens, weil Fähigkeiten, Kompetenzen, Wissen, Kontakte, Ressourcen verankert sind, die man vielleicht vor einer Krise gar nicht so unbedingt auf dem Schirm hatte oder auch gar nicht gebraucht hat. Aber in dem Moment weiß man, da kann ich ja mal XY fragen oder die sind doch in dem Bereich aktiv. Das heißt, es lässt einen einfach viel schneller reagieren und ich glaube, was man nicht unterschätzen darf, gerade für zivilgesellschaftliche Organisationen, die ja auch häufig etwas kleiner sind, das Gefühl von, ich bin nicht allein, ich bin doch irgendwie, da gibt es noch andere und irgendwie kann ich darauf zurückgreifen und da gibt es auch eine Vertrauensbasis. Ich bin Teil eines noch etwas größeren Ganzen, das hilft absolut in Krisenzeiten.
Ja, also ein Plädoyer für ein gut geknüpftes, eng geknüpftes und vor allem vorsorglich geknüpftes Netzwerk. Das finde ich sehr spannend, gerade mit Blick auf zivilgesellschaftliche Organisationen, wo du sagst, wo das Miteinander auch nochmal eine andere Bedeutung hat, weil bestimmte Puffer vielleicht auch fehlen, finanzieller Art oder so. Mich würde aber interessieren, du hast auch vorhin schon gesagt, Veränderung ist nie einfach und von Veränderungsbereitschaft, Transformationsfähigkeit kann man nicht einfach ausgehen. Da sind wir Menschen vielleicht auch Gewohnheitstiere. Und die Organisationen, die an Cosiety beteiligt sind, gibt es teilweise schon recht lange, teilweise recht kurz. Die Umweltstiftung Michael Otto wurde zum Beispiel 1993 schon gegründet, die Aid by Trade Foundation so im Mittelfeld gibt es seit 2005 und die Finlit Foundation, die sich um eine bessere Finanzkompetenz im Alltag kümmert, erst seit 2019. Wie erging es den Menschen in den beteiligten Organisationen, als das Thema Resilienz und dieses Thema Netzwerkbildung als neue Leitsterne aufkam und du auch mit deinen Ideen ja dazu gekommen bist? Welche positiven Erfahrungen gab es da, aber vielleicht auch welche Widerstände auf dem Weg?
Also es gab auf jeden Fall beides. Also positiv würde ich auf jeden Fall sagen, es gab eine sehr große grundsätzliche Offenheit und auch, das habe ich schon gespürt, einen, vielleicht sogar ein gewisser Wunsch nach einem Wir-Gefühl und einem, ich bin doch noch Teil und verbunden mit anderen Organisationen. Ein großes Interesse, sich zu vernetzen, auch ganz konkret wirklich zu den verschiedenen Arbeitsfeldern, die Mitarbeitenden, die auf einmal gemerkt haben, ah, ich habe ja eigentlich noch jetzt so 4, 5 andere indirekte Kolleginnen, die auch Öffentlichkeitsarbeit machen und ich bin jetzt gar nicht mehr allein oder ich arbeite an ähnlichen Themenfeldern wie andere Kollegen und mit denen kann ich mich viel vertrauensvoller dazu austauschen, als vielleicht mit anderen, als mein Netzwerk, die aber in anderen Organisationen tätig sind und vielleicht auch eine andere Agenda verfolgen. Es war ein großer Vertrauensvorschuss da und vielleicht hat der eine oder andere, denke ich, oder war auch so offen, weil gerade die kleineren Initiativen auch die Chance gesehen haben, durch dieses sich verbinden und ein Stück weit verbrüdern, auch vielleicht eine andere Sichtbarkeit zu bekommen und vielleicht auch beispielsweise sich auf neue Fördergelder bewerben zu können und neue Projektideen zu kreieren, weil wir ja doch ein sehr bunter Haufen sind und daraus lassen sich ja auch tolle, neue, kreative Dinge entwickeln. Zu den Widerständen würde ich sagen, manches, was glaube ich, immer dazugehört, wenn man etwas Neues kreiert, erstmal so die Unsicherheit, was kommt da jetzt auf mich zu und wo geht das Ganze hin? Gibt es da so eine Hidden Agenda oder habe ich jetzt eher Vorteile davon oder will da jetzt jemand in meine eigene Organisation reinmodeln und mir sagen, was ich jetzt vielleicht anders machen soll? Und vor allen Dingen so ganz alltagspraktische Überlegungen, habe ich eigentlich Zeit? Muss, darf, soll ich mich jetzt in diesem Netzwerk noch einbringen? Was bedeutet das für mich? Gibt es jetzt ständig neue Termine oder ändern sich unsere organisationsinternen Ziele? Das waren, glaube ich, so ganz, ganz praktische Fragen. Und ich würde auch weiterhin sagen, dass Resilienz für viele, und das kann ich auch total nachvollziehen, weiterhin abstrakt bleibt. Weil die, das hängt vielleicht auch ein bisschen damit zusammen, dass die Initiativen, die bislang Teil von Cosiety sind und wir wollen ja auch weiter wachsen und sind auch offen dafür, dass diese Initiativen sehr konkret an ganz spezifischen Themen arbeiten. Und jetzt kommt Cosiety, sage ich mal, als Netzwerk daher mit einem Konzept der Resilienz, was ja doch etwas abstrakter ist. Und da quasi sich so wiederzufinden, ist vielleicht gar nicht so einfach. Aber da arbeiten wir dran und ich glaube, wir machen da auch schon gewisse Fortschritte.
Da kann ich auch sehr gut direkt anknüpfen mit dem abstrakt versus konkret. Die Frage nämlich zum Abschluss, an dem wir jetzt schon sind, die ich allen Gästen stelle, ist ganz konkret: Was rätst du auf Basis deiner Erfahrung zivilgesellschaftlich engagierten Menschen, sei es in Vereinen, in Verbänden, in Sozialunternehmen, in Initiativen und so weiter, um wirklich anzufangen, die Resilienz ihrer Organisation oder ihrer Gruppe zu stärken? Also wirklich ganz konkret erste Schritte. Was wäre da dein Tipp?
Ich würde ganz gern doch noch ein, zwei Sätze vielleicht davor sagen, bevor ich jetzt ganz konkret sage, eins, zwei, drei, weil ich das wichtig finde, zu verinnerlichen, dass Resilienz eine andere Art ist, Dinge oder das Leben anzugehen und zu gestalten. Es ist, wenn man für sich klar hat als Organisation und als Mensch, dass Krisen existieren und es quasi leider nur eine Frage der Zeit ist, wann sie kommen, dann hat man schon mal die Offenheit, sich mit Resilienz zu beschäftigen und auch Puffer und Ressourcen aufzubauen. Und ein gutes Beispiel ist vielleicht Wertschöpfungsketten, Lieferketten in der Wirtschaft. Wir haben das unter anderem in Covid gesehen. Unsere Art zu wirtschaften ist extrem auf Just-in-Time und Lean-Management, alles so schlank wie möglich, so kosteneffizient wie möglich zu machen. Und die Lieferketten sind zusammengebrochen genau deswegen, weil es keine Redundanzen gab. Es gab keine Puffer. Es gab kein Fallback. Und weil man einfach nicht davon ausgeht, dass mal der Status quo in Frage gestellt wird. Und wenn man das für sich klar hat, dass die Zukunft immer prinzipiell offen ist und sich Dinge verändern können, die man heute noch sich überhaupt nicht vorstellen kann, dann ist man offen, auch in Resilienz zu investieren und Puffer und Ressourcen aufzubauen. Und ich denke, dass besonders in zivilgesellschaftlichen Organisationen es wertvoll ist und wichtig ist, solche Puffer einzuplanen, sowohl was Finanzen anbelangt, als auch Zeit. Zeit, weil zivilgesellschaftliche Organisationen sich immer mit dem Hier und Jetzt und den Problemlagen beschäftigen. Und die sind sehr agil und sehr disruptiv. Und da muss man sehr wendig und agil sein. Da braucht man Strukturen, die wie ein Bambus in der Lage sind, auch mal schneller die Richtung zu wechseln und wendig sein zu können. Und häufig sind zivilgesellschaftliche Organisationen auch unter- oder auch nur kurzfristig finanziert. Und wenn möglich, wäre meine Empfehlung, sowohl Zeitpuffer als auch Finanzpuffer als Schutzfaktoren sozusagen zu kreieren, um auch ja nicht immer alles wie in der Wirtschaft just in time und lean auf Kante zu nähen, sondern Raum zu haben, um in schwierigen Situationen auch sich weiterentwickeln oder anpassen zu können. Und wenn das immer noch zu abstrakt ist, dann würde ich vielleicht zwei Buchempfehlungen geben wollen, wenn man sich mehr vielleicht aus einer ökologischen Perspektive mit Resilienz beschäftigen möchte, dann würde ich empfehlen, einfach mal nach Holling zu suchen. Das ist sozusagen der Urvater der Resilienzforschung, insbesondere aus der ökologischen Perspektive. Und wenn man mehr Interesse hat, vielleicht zu lernen oder zu erfahren, wie Resilienz aus psychologischer Sicht verstanden und gefasst wird, dann würde ich ein ganz kleines Büchlein von den Autoren Fröhlich Gildhoff und Rönnau Böse empfehlen.
Ja, vielen Dank. Die Buchtipps können wir auf jeden Fall auch in die Shownotes packen. Die sind dann nachzulesen. Ansonsten vor allem der Tipp, Mut zum Puffer zu haben vielleicht auch oder überhaupt erstmal eine Haltung dahingehend, Puffer aufzubauen. Ich glaube, das ist ganz wertvoll und was man sich gerade in zivilgesellschaftlichen Organisationen wirklich auf die Agenda schreiben muss, sich zu zwingen muss vielleicht auch, zu sagen, okay, das geben wir jetzt nicht in die aktuelle Problemlage, die wir lösen, sondern das halten wir jetzt zurück, auch wenn es schwerfällt. Das ja, ist, glaube ich, wirklich ein Umdenken für viele kleine Organisationen und gewisserweise natürlich auch ein Luxus, aber auf jeden Fall ein sehr guter Tipp, mal zu überlegen, wie kann das überhaupt grundsätzlich gehen? Wie können wir Puffer aufbauen, auch wenn wir eigentlich gar keine haben? So, ich glaube, das ist eine schwierige Aufgabe, aber ein guter Punkt, um anzufangen. Und ja, damit sind wir auch schon am Ende. Danke, Marina, dass du uns die Idee von Cosiety, alles, was dahinter steckt, was ihr praktisch macht, näher gebracht hast. Und schön, dass du da warst. Ich fand es sehr inspirierend und habe viel gelernt. Und ja, sag Dankeschön und wünsche dir noch einen schönen Tag.
Ich danke euch und dir und vor allen Dingen, dass ihr das Thema mehr unter die Menschen bringt.
Ja, genau. Da ziehen wir auch gemeinsam an einem Strang und bündeln unsere Kräfte. Sehr schön.
Ja.
Damit sind wir fast am Ende dieser Folge. Danke fürs Zuhören und auch noch ein kurzer Ausblick auf die nächste Folge. In der nächsten Folge wollen wir nämlich schauen, welche Organisationsstrukturen und Konzepte von Führung eine resiliente Organisation eigentlich braucht. Dann wird Sutan Ketes mein Gast sein. Sutan ist im Vorstand von Comduit, einem komplett ehrenamtlich getragenen Verein der tamilischen Community in Deutschland, der neben der gegenseitigen Unterstützung vor allem auch Entwicklungszusammenarbeit mit Hilfe dieser Diaspora-Community revolutionieren will. Wir werden darüber sprechen, warum Resilienz für Communities, die unter anderem von rassistischer Diskriminierung betroffen sind, eine unabdingbare Notwendigkeit ist und wie sich aus dieser Erfahrung ein Verein mit ziemlich vorbildlichen, resilienten Strukturen entwickelt hat. Wie diese Organisationsstrukturen bei Comduit aussehen und wie darin Prinzipien wie Selbstorganisation, Diversität oder dezentrale Entscheidungsfindung, die für Resilienz relevant sind, verankert sind, das erfahren wir beim nächsten Mal. Also abonniere gern direkt noch den Podcast, wenn du es noch nicht gemacht hast. Dann kannst du die nächste Folge direkt hören, wenn sie erscheint. Und gib uns auch sehr gerne eine Bewertung, damit wir wissen, ob er dir gefällt und damit wir auf den Streaming-Plattformen auch sichtbarer werden. Besten Dank und bis zum nächsten Mal. Wir kriegen die Krise. Die dritte Staffel des Better Place Lab Podcasts zum Thema Resilienz und Zivilgesellschaft wird ermöglicht durch die Deutsche Stiftung für Ehrenamt und Engagement im Rahmen des Forschungsprojektes Die resiliente Zivilgesellschaft. Konzeption und Moderation Josefa Knie, Redaktion Barbara Diassi, Produktion Silvan Oschmann.